kamen die Juden zum Erntefest zusammen, 50 Tage nach dem Passafest. Es war ein großes Fest im jüdischen Volk, der 50. Tag nach dem Passa. Und damit sind wir so ein bisschen bei der Namensbedeutung von Pfingsten, der 50. Tag nach dem Passafest. Und hier wird aus einem ersten Erntefest im jüdischen Volk ein christliches Fest, was sich keiner irgendwie ausgedacht haben kann. Da werden aus ängstlichen Jüngern, die gucken, dass sie irgendwie mit ihrem Leben klarkommen und die auch ziemlich durcheinander sind, ganz mutige Menschen, die die Auferstehung Jesu Christi allen Menschen sagen, die in Jerusalem sind. Boah. Und auf einmal reden sie in Hebräisch und dann merken sie, sie reden ja gar nicht mehr in Hebräisch, die reden auf einmal andere Sprachen, Medisch und Persisch, Griechisch, das war ja noch im Ohr, Lateinisch, die gehasste Sprache wegen den Römern. Und auf einmal kommen so diese Mittelmeersprachen zum Tragen. Und in diesen Sprachen wird gesagt, dass Jesus Christus nicht bei den Toten geblieben ist, sondern auferweckt worden ist durch Gott, den Vater. Also so ein Fest kann man ja nun nicht planen. Ne? Obwohl, wenn sie ordentlich auswendig gelernt haben, dann haben sie die anderen Sprachen ja vielleicht auch auswendig lernen können. Ne? Und so ein bisschen Feuer kann man ja irgendwie noch sagen, sich denken. Nee, ich glaube nicht. Pfingsten kommt so überraschend. Und das passt, glaube ich, zum Heiligen Geist, dass er doch der Geist Gottes ist, der uns überrascht, der unser Leben sieht und der auch gerne in unser Leben hineinkommen möchte, immer wieder neu. Das passt so zu dem Heiligen Geist. Und Pfingsten ist so dieses Fest, wo der Geist Gottes in uns Menschen hineinkommt. Und damit so diese Gewissheit, ja, dass Gott uns Menschen doch erlöst hat durch Christi Opfertod. Ja, diese Gewissheit, ich bin mit diesem Jesus so verbunden. Das ist Pfingsten, ne? Der Heilige Geist macht das gewiss, was Jesus in die Welt gebracht hat. Und das in einer ganz starken Weise. Manchmal kann man nur überrascht sein, dass der Geist Gottes so doch wirkt, dass er so dabei ist. Als ich am Dienstag im Krankenhaus war, in Goslar, im Krankenzimmer, dann hatte ich so einen Impuls, ich sollte mit einer Frau sprechen, die ihren Mann besucht hat, der so im ersten Krankenbett war. Es waren so drei Krankenbetten. Und zuerst habe ich gedacht, hey, das kann ja irgendwie nicht sein. Ich möchte hier mal einen Besuch machen, den ich geplant habe und reden. Und dann kam es aber so, dass dann auf einmal die Visite kam und die Besucher mussten raus. Und ich stand dann mit der Frau vor der Tür. Ich konnte gar nicht anders, als mit ihr reden. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich habe nicht gehört, was du sagst, aber jetzt merke ich, dass du das selber irgendwie machst. Und dann habe ich sie gefragt, dass es für sie ja anscheinend nicht so ganz einfach ist, so bei ihrem Mann zu sein und am Krankenbett zu sein. Und dann sagt sie, ja, das sind so vielleicht doch die letzten Tage, die mein Mann noch lebt. Und ich will einfach ihn auch nicht verlassen, ich will bei ihm sein. Und dann habe ich so gesagt, dass ich das wunderbar finde, dass sie das so auch machen und in der schwersten Zeit. Und ich sage, also ich denke immer, dass mir Jesus da auch ganz bedeutungsvoll ist. Das habe ich so ganz offenherzig gesagt. Ich kannte die Frau ja gar nicht. Und dass ich dann das auch mit Jesus irgendwie auch ganz gut machen kann. Ne? Und dann wurden ihre Augen auf einmal hell, ne? Und dann war sie ganz aufmerksam. Und dann hat sich da ein Gespräch entwickelt, wo ich sage, dass das war genau richtig, ja. Und dass sie das nochmal so wahrnehmen konnte, dass Jesus auch in diesen wirklich leidvollen Dingen einfach mir die Kraft gibt. Und ich habe ihr dann so mit meinen eigenen Worten gesagt, dass sie dranbleiben soll und dass Gott sie stärkt, auch in dieser Situation, wo es dann ja zum Tod ihres Mannes geht, ja. Und ich habe sie ein Stück aufbauen können. Ich habe gemerkt, dass der Geist Gottes mich da einfach gebraucht hat. Es war keine einfache Aufgabe, aber ich konnte der Frau wohl doch einen so Mut machen und ein Stück die Hilfe jetzt auch geben in der Situation. Der Geist Gottes wirkt überraschend, egal wo ich mich manchmal befinde. Und manchmal denkt man, ach, was ist das für ein Gedanke? Und auch nicht jeder Gedanke, der mir spontan kommt, ist jetzt vom Geist Gottes. Das verkündige ich hier auch nicht. Nicht? Da kennen wir uns auch alle selber genau. Aber es gibt Dinge, wo ich das, was Pfingsten passiert, so schön finde. Wo der Geist Gottes denn doch eine Qualität auf einmal hat, die vorher, wenn alles so durchgeplant und durchgecheckt ist und alles richtig und todrichtig ist, ja, dann erlebe ich das manchmal gar nicht so. Der Geist Gottes ist ein Geist, der Leben schafft. Paulus sagt in Epheser 5, Vers 18, werdet voll Geistes. Und er meint, denke ich, uns Christen, dass wir so wie leere Gefäße sind eigentlich vor Gott. Und dass in diesen leeren Gefäßen jetzt der Geist Gottes auch hineinkommt. Dass wir mit unserem Körper, unserer Seele, unser Geist, dass wir vor Gott leer sind und dass der Geist Gottes uns doch ausfüllt. Dass wir darum bitten dürfen sogar. Ja, werdet voll Geistes ist ja so, ne? Habt den Mut darum zu bitten. Der Geist Gottes ist in der Welt und er darf unser Leben auch erfassen. Ja, ich habe so viel erlebt einfach im Krankenhaus. Ich glaube, bis auf Montag war ich jede Woche in irgendeinem Krankenhaus, letzte Woche. Und ich kann es eigentlich gar nicht stoppen, davon nicht von zu erzählen, weil ich das einfach auch so emotional mitbekommen habe, dass einer im Prinzip schon also im Sterbeprozess war. Auch der Gustav Gründer war am Mittwochabend so weit, wo ich gedacht habe, dass er nicht mehr lange lebt. Und das war dann schon, wo er in Seesen war, in der Schildau-Klinik. Und er hat dann die Nacht doch überstanden. Und am Donnerstagmorgen hat uns der Arzt gesagt, der junge Arzt, der da war, es wird ein Pflegefall werden. Und er hat eine Gehirnentzündung, keine Gehirnhaut, sondern eine Gehirnentzündung, Enzephalitis der schwereren Sorte. Er wird nicht mehr der gleiche sein, wie er vorher war. Und das mit der Botschaft sind wir dann, Jutta und ich, am Mittag hinterm Krankenhaus einfach spazieren gegangen und haben auch gesessen in der Sonne. Und wenn man sowas gesagt bekommt, dann ist das einfach, ja, da kommt was zum Ende. Ja, das ist so plötzlich, wo alles ändert. Das Sterben ist dann, was sozusagen auch Gennaro jetzt gerade erlebt hat, von seinem Papa, von seinem Vater. Das ist ohne Ankündigung, das kommt so auf mich zu. Und wie kann ich das mit Gottes Hilfe in den Griff bekommen? Gott macht manchmal doch Dinge anders. Auch anders als Ärzte denken. Und in dieser Woche bin ich ermutigt zu sagen, wenn wir beten, manchmal auch beten bei schweren Krankheiten, betet. Das geht nicht alles nur den normalen Ablauf. Betet wirklich, bleibt dran. Und Gustav Gründer ist so ein Zeugnis gewesen für mich. Ich bin ja Seniorenfußballer, immer noch, schon ganz alter und werde immer schlechter. Ihr braucht da keine Angst zu haben, ich habe da keine Karriere vor mir. Und ich spiele mit drei Kriminalbeamten Fußball. Und die kennen Gustav. Und die sagen immer, Mensch, das verstehe ich ja bis heute nicht, ne? Dass der immer so jetzt von Jesus redet, dann läuft er jeden Sonntag in die Kirche und so. Ne? Und dann sagt er, Jesus hat mein Leben anders gemacht. Und ich sage, ja, der war vorher ganz anders. Der war richtig weltlich orientiert, ja, war nicht so nett, hat viele Ecken und Kanten, der Gustav. Und der hat aber Jesus kennengelernt. Und diese drei Polizisten, mit denen ich da Fußball spiele, die haben das kapiert. Die haben gesagt, boah, wenn das wirklich so ist, ja, dann, da, das ist für mich ein starkes Zeugnis, was Gustav Gründer in gerade auch für Menschen, die so aus dem Polizeibereich gekommen gewesen ist, weil Jesus sein Leben geändert hat Und ich habe Mut gehabt zu beten in der Woche nach dieser Diagnose, die Donnerstagmorgen klar war im Krankenhaus. Ich habe Mut gehabt zu sagen, Herr, lass doch sein Zeugnis nochmal weitergehen. Lass doch, dass die Menschen verstehen, dass du gestorben und auferstanden bist. Was zu Pfingsten in so vielen Sprachen in die Welt ging. Und der Heilige Geist hat doch die Menschen vorbereitet auch, dass der Geist auf alles Fleisch ausgegossen wurde, nicht? Und dass dieser Geist Gottes so vorbereitend ist. Lass doch auch, dass wir das merken hier in Goslar, dass der Geist Gottes Menschen vorbereitet für Jesus selbst, für das Evangelium. Und ich habe Mut gehabt zu beten, dass Gustav wieder gesund wird. Und dann ist dieser Mut noch mal mehr gekommen, auch dass als ich mit dir, Jutta, gesessen habe, da hinterm Krankenhaus am Donnerstagmittag, und du hast gesagt, lass uns doch den Herrn preisen und loben. Und ich habe zuerst ein bisschen Mühe gehabt, das zu verstehen, weil ich hätte das nicht gekonnt, so für mich. Ich war noch irgendwie zu erschüttert von der Diagnose auch. Und du hast an einen anderen Blick gehabt. Du hast gesagt, Herr, du bist da, du bist der Schöpfer. Und ich lobe und ehre dich, weil du Gott bist, der Allmächtige. Und was wir hier erleben, ja, aber du bist der Allmächtige. Und ich habe dann mitgelobt, ja, ich habe mich mit reinnehmen lassen. Und ich habe gemerkt, das hat eine Bedeutung. Auch da, wo man eigentlich ja dann mit einer Behinderung groß rechnet und rechnen muss auch. Und Gustav ist auch noch krank, der ist jetzt nicht seit gestern gesund oder so, habe ich jetzt nichts gehört von. Aber ich bete darum. Und als ich gestern mit Martin Falkenberg am Krankenbett bei Gustav stand und der gebetet hat, Herr, stelle ihn wieder her, wie er vorher war, da habe ich gedacht, Herr, jetzt bin ich beschämt. Das war ein Gebet, was der Heilige Geist rausgebracht hat. Nicht der Martin, weil er so ein netter Mensch ist oder so, sondern der hat das gesagt, Herr, stell ihn doch her, wie er vorher war. Gott kann. Gott kann auch bei dieser Gehirnentzündung so eingreifen und dass es anders ist. Und was ich dann erlebt habe am Krankenbett, das kann ich euch gar nicht sagen. Dann wurde Gustav wach. Und ich habe gesagt, kennst du mich? Wer bin ich denn? Dann sagt der Gerhard Wolk, so, Gustav, Mensch, Gustav, ich weiß ja, wie er vorher war, wie er in diesem Stand war, wo er gar nichts Sinnvolles mehr sagen konnte. Das war ganz furchtbar. Und auf einmal ist er so, als wie er vorher war. Ich habe gedacht, Herr, Mensch, ich bete jetzt weiter, dass diese schwere Erkrankung, da ist er auch noch nicht durch. Das braucht seine Zeit. Aber ich bin ermutigt, dass Gott handelt. Und dass der Heilige Geist manchmal Dinge anstößt, ja, wenn wir uns reinnehmen lassen, dann dürfen wir den Mut haben zu beten, sag ich mal. Und auch zu glauben, dass Gott gut ist. Amen. Ja, Mensch. Ja, gut. Ja, willst du ans Mikrofon kommen? Dann komm her. Dann verstehen wir dich alle.
Ich bin keine, die oft Visionen und so etwas hat, aber diesmal, als ich dann auch von Anfang an, als ich durch Lydia von seiner Erkrankung, Gustavs Erkrankung hörte und immer wieder, außer dass mir das mit dem König Hiskia immer wieder einfiel, aber dann auch habe ich gebetet, Herr, und das kam immer wieder, das Blut des Lammes reinigt uns. Und dann habe ich gesagt, Herr, das Blut des Lammes, dein Blut, kann auch das Gehirn von Gustav von all den Viren reinigen. Und das gab mir solche Gewissheit immer wieder. Und ich möchte das sagen und uns alle ermutigen. Natürlich legen wir letzthin alles dem Willen Gottes hin. Aber ich denke, es hat auch einen Sinn, wenn er uns auf so besondere Art ermutigt.
Ich war betroffen, als ich gehört habe, dass Gustav so krank ist. Und es ist das Wort Enzephalitis gefallen. Ich möchte besonders Jutta Mut machen damit. Ich hatte 1968 auch eine schwere Enzephalitis und bin heute gesund. Damals war die Medizin noch nicht so fortgeschritten und trotzdem bin ich ganz gesund geworden wieder. Also es ist nichts so, dass es hoffnungslos ist. Und es wurde auch viel gebetet hier in der Gemeinde, das weiß ich.
Ja, danke. Ja, gibt es so Dinge, die wir vielleicht an der Stelle auch erlebt haben mit dem Heiligen Geist in der letzten Woche? Dann, ich meine, das ist jetzt sehr spontan, aber ich habe eigentlich 3 Punkte in der Predigt, da habe ich noch nicht einen abgearbeitet. Zeit haben wir 11 Uhr, ja. Heike. Ja, danke, danke schön. Gut. Vielleicht, David, den zweiten Punkt aus der Predigt, den könntest du mir an die Wand werfen. Genau. Ich greife da mal einfach mal rein in die Predigt. Der Heilige Geist macht uns die Ewigkeit bei Gott gewiss. Der Vers aus Römer 8,16, der Geist Gottes bewegt, bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Dies ist ein Wirken des Heiligen Geistes, das so zu dem Grundwirken auch gehört und passt auch zu dem, was ich gerade auch im ersten Teil so auch angesprochen habe, dass durch den Heiligen Geist wir dann auch so ein Stück diese innere Überzeugung kriegen. In der Ewigkeit werden wir bei dem lebendigen Gott sein. Ja, der Heilige Geist ist nicht einer, der jetzt nur im Weltlichen drin beschlossen hat, sondern es gibt Leben von Gott, das wird noch viel weitergehen. Und wir werden ein starkes Geschenk Gottes erleben, dass wir einmal bei ihm sein werden. Und dann wird vieles gut sein, was heute schwierig ist. Viel, wo wir mit zu knapsen haben. Oft sind es schon Krankheiten und Dinge, wo wir ganz unglücklich sind. Weil wenn man Kopfschmerzen hat zum Beispiel, weil man krank ist, das ist ein großer Hinderungspunkt. In der Ewigkeit wird es anders sein. Wir werden leben und Gott wird uns solche Schmerzen und kein Leid, kein Geschrei, ne? Das wird stark sein. Also nicht nur ältere Menschen freuen sich auf die Ewigkeit, sondern Gott hat da gute Sachen für uns. Das ist ein Riesengeschenk. Und dieses Geschenk des ewigen Lebens wird als Gnadengabe genannt. Ja, das sagt Paulus, das ist eine Gnadengabe, ein Geschenk, dass wir Ewigkeit bei Gott haben dürfen. Wunderbar. Und der Heilige Geist, der macht uns das deutlich, dass wir nicht hundertprozentig nur in dieser Welt leben. Und alles, was diese Welt bringt, ist super gut, das muss ich auskosten und danach gibt's nichts mehr. Günter Grass, der ja einen Nobelpreis für Literatur im letzten Jahr bekommen hat, hat im Jahr 2009 mit Martin Walser zusammen eine Literaturgruppe gebildet, die sagt, es ist erstrebenswert, nur das Leben zu fassen, was wir auf dieser Welt haben. Wir müssen uns von aller Religion, von allem, was damit zu tun hat, verabschieden, damit wir konzentriert unser Leben leben können. Und ja, er nannte das Vitalismus, vital, also Leben, nicht? Und diese beiden über 80-jährigen Männer, Günter Grass und Martin Walser, die eigentlich vom Leben eine große Erfahrung haben müssten, die wurden nicht müde zu sagen, Leute, da wird nichts mehr sein, wenn wir tot sind. Der Mensch hat auch keine Seele. Der Mensch, wenn er stirbt, ist er tot und dann kommt nichts mehr. Und sie haben zusammen mit anderen circa 100 Literaturschreibern, Wissenschaftlern diesen Förderkreis dafür, für diesen Vitalismus gegründet und gesagt, lasst uns doch davon Abschied nehmen. Lasst uns auf diese Diesseitigkeit konzentriert bleiben. Mich erinnerte das auch an den griechischen Philosophen Epikur, der 300 Jahre vor Christus gelebt hat. Und der hat das damals schon in einer speziellen Weise nur für eine ganz kleine Gruppe formuliert, dass wir hier im Leben alles erreichen und danach wird sowieso nichts mehr sein. Wir leben ganz innerweltlich. Und wenn ich dann, so hat Epikur grob formuliert, ich gehe kaputt, gehst du mit und unterwegs lassen wir es uns gut gehen. So ins Deutsche heute einmal reingenommen. Und das, was vor 2.500 Jahren formuliert wurde, ist im heutigen Leben ganz stark da, ne? Auch manchmal in dieser Direktheit oder dann sind auf einmal so ganz weltliche Dinge, die man normal in handelt und die man mit Maßen nimmt, werden auf einmal so groß und in der Sucht und Sehnsucht nach Leben merkt man gar nicht, wie man sich versteigt und wie man im Leben sich verliert. Die Menschen, die haben verloren. Nietzsche und Epikur haben gewonnen, aber die Menschen haben verloren, nämlich das ewige Leben. Und der Heilige Geist ist einer, der sagt, das stimmt nicht. Das ewige Leben gibt es. Und es lohnt sich, die Erlösung durch Jesus Christus für mich anzunehmen und diese Erlösung Jesu Christi in meinem Leben zu haben. Und der Geist Gottes steht wirklich gegen vielerlei Philosophie in dieser Welt genau gegenüber. Und wenn Christus nicht von den Toten auferstanden ist, dann wäre unser Glaube eine Illusion. Das ist richtig. Und genau der Punkt, der ist in den Sprachen in Jerusalem, in allen Sprachen mit Feuerzungen auf den Jüngern drauf gesagt worden. Der Herr ist auferstanden, der Tod ist überwunden. Und das haben sie in den Sprachen der Menschheit gesagt. Und der Geist Gottes ist auf alles Fleisch ausgegossen. Ja, auch in Apostelgeschichte 2. Stark, einfach nur stark, weil der Geist Gottes uns lehrt zu leben, das Leben Jesu Christi so auch dann anzunehmen. Der dritte Punkt noch einmal. Der Heilige Geist versetzt uns in Christus. Hier ist so Römer 8, am Anfang 2-9, so ein bisschen der Hintergrund von dem, was ich sagen möchte. Der Geist Gottes macht lebendig die, die geistlich nicht lebendig sind, die werden von Christus her lebendig gemacht. Wir werden hineinversetzt in Jesus, in dem, was er möchte, in dem, was er wirklich auch an Dingen für uns bereit hat, in seine Erlösung. Jesus ist für uns nicht eine Ideologie, ein Thema, sondern der ist der Herr unseres Lebens und wir sind eingeladen, in Jesus zu sein. Das heißt, dass wir so in seiner Befreiung, in seiner Erlösung, in seiner Gnade sind. Das ist ganz stark. Und da sind wir verankert drin. Und der Heilige Geist versetzt uns rein, dass wir in Jesus bleiben können. Und wenn wir den Heiligen Geist da noch nicht so stark erlebt haben, dann dürfen wir ihn stark erleben. Das ist die richtig gute Botschaft auch von Pfingsten 2011. Dass der Geist Gottes sich freut darauf, in uns hineinzukommen. Der wohnt in uns, ja, und manchmal ist so eine Wohnung, da wird manchmal ein Zimmer mehr eingenommen. Ne? Da wird der Heilige Geist, da brauchen wir keine Angst vor ihm haben, weil er ist Christus zentriert. da ist Jesus in uns drin. Und er schafft Jesus den Raum in uns. Also wunderbar. Das Wirken des Heiligen Geistes ist ganz klar abgestimmt. Und wir dürfen das in unserem Leben erfahren. Wir dürfen dann auch erfahren, dass das wirklich der Heilige Geist uns erfüllt. Und dieses Erfüllen, dass wir voll Geistes werden, das wünsche ich uns einfach auch für heute Morgen. Ich kann das natürlich nicht machen, das kann keiner von uns machen, aber die Bitte, dass wir hier heute den Heiligen Geist mitnehmen. Heiliger Geist, komm. Eines der ältesten Gebete der Christenheit. Komm, Heiliger Geist, erfüll mich. Der ältesten formulierten Gebete. Weil der Geist Gottes diesen Jesus Christus doch so stark als Auferstandenen in uns deutlich macht. Ja, in den Heiligen Geist einladen, dass er uns erfüllt. Wir haben alle so Phasen in unserem Glauben, in unserem Christsein, da ist mal mehr, dass wir Jesus in unserem Herzen noch haben, ihm nachfolgen, und mal ist es auch ganz wenig. Aber laden wir doch den Geist Gottes ein, dass wir den Glauben leben können, auch im Alltag. Und das schafft der Heilige Geist. Er macht uns Mut, er ermutigt uns. Und manchmal ist Kraft da, wo wir gar nicht gedacht haben. Es ist nämlich nicht menschliche Kraft, sondern Gottes Kraft. Amen.